Ja, dann eröffne ich die heutige Vorlesung und werde vorab den Versuch machen, ein bisschen zu reflektieren, was wir hier in dieser Vorlesung tun. Wir haben eine Viertelstunde, bis der Urs Lindner aus Erfurt dazu geschaltet wird, der sich auch nochmal zu der radikalen Philosophie verhalten wird. Ich schätze, der braucht dann eine Dreiviertelstunde. Und dann habe ich sozusagen noch was vorbereitet mit PowerPoint. Aber jetzt erstmal vorweg. Ich glaube, es gibt ein Indiz für das Ende der Philosophie. Und das liegt daran, dass man heute offenbar Philosophievorlesungen eigentlich nur betreiben kann, indem man Philosophien anderer diskutiert und kritisiert. Und man könnte jetzt sagen, das ist einfach nur eine persönliche Schwäche von mir oder sowas, aber ich denke, es ist ein etwas solideres Indiz, weil das ist eine ziemlich verbreitete Praxis. Und dieser, denke ich, muss radikale Philosophie auf die Spur kommen. Woran liegt das? Dass in diesem Sinne Philosophie an ein Ende gekommen ist? Und natürlich zweitens, was bedeutet das? Und ich denke, es bedeutet jedenfalls nicht, dass sich das Philosophieren erledigt hat. Aber eine bestimmte Gestalt der Philosophie, die in vielen Schritten konstituiert worden ist, die sich nicht beschränkt auf die hellenistischen Philosophen oder auf Plato und Aristoteles oder auf die Vorsokratiker, die alle dazugehören, aber auch nicht beschränkt auf die spätantike Gestalt der Philosophie oder ihre arabische und scholastische Verarbeitung. Und selbstverständlich nicht auf die reflektierten Gestalten, die diese Philosophie, und ich denke, es ist diese Philosophie, dann in der Philosophie der Neuzeit angenommen hat. Also hier ist etwas inzwischen, glaube ich, historisch an sein Ende, man kann auch mit Hegel sagen, an seine Vollendung gekommen. Und das ist im Horizont eines globalen Philosophierens, das nicht mehr selbstverständlich auf dieses Modell des Philosophierens, wie sie die Philosophie in dieser komplexen Konstellation dargestellt hat, verpflichtet ist. Und ich denke, das gilt es heute zu artikulieren. Darauf komme ich dann nachher noch genauer zurück. Eine zweite Sache möchte ich dann hier aber ansprechen. Das ist Philosophieren, da zitiere ich Hermann Schmitz, ist sozusagen ja eine sozusagen beschreibbare Tätigkeit. Und zwar eine Tätigkeit mit einer bestimmten Funktion. Hermann Schmitz behauptet, es sei das Sich-Finden in der Beirrung. Da gibt es Probleme, denke ich, denn dieser Begriff der Beirrung neigt dazu, ins individualistisch-psychologische abzugleiten. Und das Sich-Finden ist eigentlich unbestimmt. Was heißt es, sich zu finden? Die Illusion zu haben, jetzt sei irgendwie alles wieder in Ordnung, ist das schon ein Sich-Finden? Und von da aus denke ich, aber Schmitz trifft etwas, dass Philosophieren nicht einfach so geschieht, sondern immer wieder einen Zweck hat. Und in der Tat, das hat schon Charles Sanders Peirce als Zweck der Philosophie definiert, wie wir unsere Vorstellungen stabil machen können. Wie können wir erreichen, dass unsere Vorstellungen nicht mehr schwanken, nicht mehr unsicher sind, sondern wir ihrer sicher sind? Und das ist offenbar, auch wenn man diese, sagen wir mal, psychologisierende und vage, ins Vage schiebende Interpretation von Schmitz kritisieren muss, ist das offenbar eine wichtige Funktion und ist auch ein Grund dafür, dass jetzt weltweit an allen Universitäten Lehrstühle für Philosophie existieren, auch in Zusammenhängen, die mit der europäischen Kultur nur sehr wenig zu tun haben. Auch wenn es offenbar da Probleme gibt, also ich sag mal abgekürzt Eurozentrismusprobleme, was man daran sieht, dass es in China Lehrstühle für Philosophie und Lehrstühle für chinesische Philosophie gibt. Also da gibt es irgendwie ein unbearbeitetes und ungeklärtes Problem. Wenn wir uns das so vorstellen, dann kommen wir natürlich schon auf die Frage, was ist der Grund dafür? Und wenn wir nicht sozusagen die meines Erachtens idealistische und naive Vorstellung zur Grundlage machen, dass es eben ein Sachgebiet Philosophie gibt, das irgendwie bearbeitet werden muss, so wie das Sachgebiet Soziologie, Ökonomie oder Psychologie, von denen, das habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, ich allesamt nicht glaube, dass es reale Gegenstandsfelder sind, sondern imaginäre Konstruktionen, dann, wenn wir also nicht auf eine solche imaginäre Konstruktion des real existierenden Feldes philosophischer Probleme oder philosophischer Fragen zurückgreifen können, dann müssen wir uns erklären, warum gibt es denn allüber in der Welt philosophische Lehrstühle? Warum wird Philosophie an der Universität immer noch gelehrt, auch wenn sie in einem bestimmten Sinne zu Ende gekommen sein mag? Das müssen wir untersuchen. Und ich denke, radikale Philosophie ist da in einer ganz guten Position, diese Frage überhaupt zu stellen und auch tatsächlich in Ansätzen zu beantworten. Einen dritten Gedanken will ich noch jetzt vorab hier unterbringen. Man könnte jetzt sagen, das ist alles doch eine Form des Politisierens, was ich hier vortrage. Das ist insofern natürlich richtig, als es radikaler Philosophie und damit mir letztlich immer um Befreiung geht. Also das, worin sich die Wahrheit radikalen Philosophien erweist, ist, dass sie irgendwie dazu beiträgt, dass eine Befreiungspraxis besser geplant, durchgeführt und zum Erfolg geführt werden kann. Das ist sicherlich immer politisch. Aber die Vorstellung, dass das nur an politischen Gegenständen zu diskutieren ist, ist eigentlich nicht plausibel, sondern man könnte fast mit Wittgenstein sagen, alles, was menschliche Geister besessen macht oder besitzt oder überwältigt, um zu denken, sie müssten sich eigentlich einem höheren Denken, einer höheren Wahrheit unterwerfen. Und das ist ein weites Feld. Alles das ist selbstverständlich Gegenstand der Kritik und der Auseinandersetzung und der Untersuchung, warum wird so gedacht, der radikalen Philosophie. Wenn Sie also von das unter diesem Gesichtspunkt sich anschauen, ist es eben nicht so, dass radikale Philosophie nur mit der praktischen Philosophie zu tun hätte, sondern gerade mit, auch mit der theoretischen Philosophie, mit der Metaphysik und so weiter, was ist denn hier los, hat sie sicherlich zu tun. So, und jetzt mache ich einfach eine kleine Pause.
Genau, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Mein Name ist Urs Lindner. In Berlin Philosophie und Gender Studies studiert und dann auch in Philosophie promoviert, sowohl Magisterarbeit als auch die Diss ging über, hatte den Titel Marx und die Philosophie, wissenschaftlicher Realismus, ethischer Perfektionismus und kritische Sozialtheorie, also so zumindest dann der Titel des Buches. Genau, da ging es eben so darum, ein bisschen sowohl die Philosophieauffassung als auch die Marx im Einzelnen vertretenen Positionen zu rekonstruieren. Ein bisschen her ist, ne? Dann erstmal für 3 Jahre nach Zürich, war dort Projektkoordinator in einem interdisziplinären Forschungsprojekt zur Assimilation und jetzt seit, nachher hatte ich noch ein Fellowship und jetzt danach, seit 2014 bin ich in Erfurt am Max-Weber-Kolleg und schreibe dort eine Habil zu Gleichstellung bzw. Gleichstellung in komparativer Perspektive. Das geht unter dem Titel meine drei Fälle eben Indien, die USA und Deutschland. Also so viel kurz zu meiner Person. Ich habe jetzt mit Frieda gar nicht im Einzelnen abgesprochen, was von mir für heute erwartet wird. In dem Programm, das mir irgendwann Frieda geschickt hatte, waren die einzelnen Beiträge tituliert mit Rückfragen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Das ist richtig in Erinnerung, ja.
Genau, deswegen will ich jetzt auch heute gar keinen langen Vortrag halten, sondern es wirklich ein bisschen fragend machen. Und im Wesentlichen würden meine Überlegungen um eine metaphilosophische Frage kreisen, oder Anregung, um das präzise zu sagen. Und dabei beziehe ich mich, ich habe jetzt nicht nochmal in Frieders radikale Philosophie, also in das Buch hineingeschaut, sondern mir jetzt nur diesen Aufsatz von ihm, ein interkulturelles Konzept der radikalen Philosophie, das nochmal zu Gemüte geführt. Und ich habe es eigentlich auch so verstanden, dass sich die Rückfragen auch durchaus darauf beziehen sollten, oder?
Ja, richtig.
Genau. Vielleicht nochmal kurz vorweg, dieses Konzept von radikaler Philosophie, so wie es Frieda im Austausch mit anderen entwickelt hat, war für mich immer sehr irgendwie wichtig als Bezugspunkt. Und zwar einerseits von dem Philosophieverständnis, das da grundsätzlich mitschwingt, nämlich Philosophie durchaus als ein zitiertes, vielleicht auch manchmal scharfes Unterfangen, das aber dennoch irgendwie bescheiden ist. Also was Frieda ja auch durchaus kritisch dann verwendet, diese Metapher von Locke, vom Other Laborer, die man eben auch wieder unterschiedlich stark fassen kann. In dem Papier jetzt wird sie eher eng gefasst und für die Enge kritisiert, beziehungsweise dann, was zum Beispiel Roy Bascar in Anlehnung an Leibniz ebenso als Funktion der Philosophie als Midwife beschrieben hat, als Hebamme, dass eben die Philosophie durch ihre Intervention zum Beispiel in wissenschaftliche Diskurse oder politische Praktiken Sichtweisen oder Positionen, die dort im Schwange sind, zum Durchbruch verhelfen kann. Ich glaube, das ist ja eigentlich das, schien mir so ein bisschen die zu enge Fassung des Under Laborers by Locke, hast du in dem Papier mit so einer leibnizianischen Vorstellung, glaube ich, von Philosophie als Midwife versucht, die Philosophie stärker zu machen. Genau, jetzt zu meinen drei Punkten. Zunächst zu der metaphilosophischen Rückfrage. Mir ist nach Lektüre des Papers, wenn ich ehrlich bin, nicht genau klar geworden, wie die Unterscheidungslinien zwischen Philosophie als Begriff oder einem Begriff der Philosophie, einer Konzeption bzw. Auffassung der Philosophie und dann der Philosophie oder als Konzept bzw. einem Konzept der Philosophie, die verlaufen. Also das habt ihr vermutlich jetzt in dem Seminar schon ausgiebig diskutiert, vermute ich mal, oder?
Nein, haben wir noch nicht.
Nein, habt ihr noch nicht. Gut, also da wäre für mich erstmal noch mal wirklich Präzisierungsbedarf vonnöten. Aber so wie ich das verstanden habe, also mir ist zumindest so ungefähr klar geworden, was vielleicht der Unterschied zwischen der Konzeption der Philosophie und dem Konzept der Philosophie sein könnte. Weil gegen Ende des Textes erwähnst du als Konzeption der Philosophie, als eine Konzeption von Philosophie, die sich im Streit mit anderen philosophischen Konzeptionen befindet, den Critical Realism, dem ich durchaus nahestehe. Deswegen kann ich mir darunter dann ziemlich viel vorstellen. Und ich habe das so verstanden, bei der Konzeption der Philosophie geht es um bestimmte grundsätzliche ontologische, epistemologische, ethische Annahmen, die Philosophien machen, während es bei dem Konzept der Philosophie nochmal um die Beziehung dieser Annahmen auf eine bestimmte praktische Wirksamkeit, zum Beispiel der Lebensführung, so erwähnst du es zumindest, geht. Und die radikale Philosophie wäre in dem Sinne eben ein Konzept der Philosophie, dass sie nach dieser Beziehung zwischen philosophischen Annahmen und Lebensführung fragt. Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube schon, und zwar ohne sich auf bestimmte Annahmen dabei festzulegen.
Sorry, du warst gerade unterbrochen.
Ohne sich dabei auf bestimmte Annahmen im Sinne einer Konzeption festzulegen. Also die radikale Philosophie ist eben keine Konzeption der Philosophie, sondern ein bloßes Konzept.
Ganz genau. Aber das wäre dann auch sozusagen über die begriffliche Klärung, um die ich nochmal bitten würde. Mich würde da auch nochmal interessieren, was genau mein Begriff der Philosophie. Über diese Abgrenzungsfrage hinaus wäre mein Punkt der, dass man natürlich fragen kann, wie wirkt eine Konzeption der Philosophie auf dieses Konzept radikaler Philosophie, die Beziehung. Und mir schien es da schon so, wenn du sagst, hier, die radikale Philosophie legt sich nicht auf eine bestimmte Konzeption fest, an der Stelle, wo du zum Beispiel über den Critical Realism sprichst, machst du ja eine solche Festlegung de facto.
Also ich dachte, ich vermeide da eine solche Festlegung.
Ja, du willst sie vermeiden, scheint mir auch, das ist der ganze Duktus des Textes, aber mir scheint, wenn die radikale Philosophie wirklich in der Lage sein soll, zu intervenieren und nicht nur eine Metabetrachtung ist, glaube ich, kann sie gar nicht anders als Festlegungen zu treffen. Das kann man an vielen Stellen deines Textes beobachten, wenn du zum Beispiel sagst, ja, die radikale Philosophie darf nicht in Relativismus verfallen. Also wenn du das zum Beispiel für die Ethik sagst, hast du schon eine Festlegung auf kognitivistische Ansätze gegenüber, sagen wir, emotivistischen oder dezisionistischen. Und ich glaube, diese Festlegung ist richtig. Aber meine These wäre, du kommst auch wenn du diese Unterscheidung zwischen Konzeption und Konzept machst, kommt die radikale Philosophie als Konzept nicht ohne konzeptionelle Festlegungen aus. Das glaube ich auch schon allein deswegen, weil sie ja auch Stellung bezieht, zum Beispiel darüber in der Frage, was ist denn jetzt zum Beispiel unter Herrschaft zu verstehen? Ist Herrschaft meinetwegen eine Frage davon, dass die Individuen durch irgendwelche Allgemeinbegriffe wie Vernunft oder so unterdrückt werden? Also jetzt würden wir mal eine ganz primitive, postmoderne Auffassung von Herrschaft nehmen. Also Herrschaft ist immer alles, was allgemein ist gegenüber einem nicht weiter geklärten Singulären. Oder verstehen wir unter Herrschaft konkrete soziale Mechanismen der Subordination, der Ungleichheit, der verfestigten Machtverhältnisse. Ich glaube, es geht ja um Letzteres. Aber wenn man das so sieht, dann glaube ich, trifft man schon, wenn man sich auf der Ebene von Philosophie, Konzeptionen bewegt, hat man schon bestimmte sozial-ontologische Annahmen, auf die man sich verpflichtet. Und ich glaube, dass du das auch machst. Und deswegen wäre hier mein Plädoyer, man kann ja die Unterscheidung wagen, okay, vielleicht muss die radikale Philosophie sich mit solchen Festlegungen zurückhalten. Ich glaube, dafür kann es gute Gründe geben, aber sie sollte die Festlegungen, die sie implizit immer trifft, glaube ich, auch explizit machen.
Ja, das ist sicherlich richtig. Also ich finde den Gedanken, dass man hier mit einem Konzept von Zurückhaltung operiert, statt einem Konzept der Vermeidung, auch erstmal gut nachvollziehbar. Also da, glaube ich, sind wir nicht so weit auseinander. Mein Bestreben ist, die radikale Philosophie gegenüber konkurrierenden Konzeptionen offen, ein Stück weit offen zu halten. Also zu vermeiden, dass sie sich auf eine der gegenwärtig konkurrierenden Konzeptionen festlegt. Weil das wäre, glaube ich, verengend. Und wäre ein Hindernis auch für die Verständigung zwischen den Konzeptionen.
Ja, finde ich sehr sympathisch. Und dann wäre meine nächste Rückfrage, da gab es in dem Paper, gab es dann so einen Abschnitt, was ist der Ansatzpunkt radikalen Philosophierens und wie verhält sie sich zum gegenwärtigen kritischen Philosophen? Es ist deutlich geworden, was kritisches Philosophieren ist. Wäre das ein Boden auf der Ebene des Konzepts der Philosophie oder sind mit kritischen Philosophieren alle kritischen Konzeptionen von Philosophie gemeint gegenüber denen, die radikale Philosophie dann nochmal eine zurückhaltende, pragmatisch orientierte Friede?
Ja, du warst gerade nicht zu hören.
Okay, soll ich es nochmal wiederholen?
Bitte, ja.
Es gibt ja diesen einen Abschnitt.
Jetzt bist du wieder weg.
Radikale Philosophie zu kritischen Philosophieren. Ja. Mhm. Und da war mir nicht ganz klar, ist das kritische Philosophieren ein Konkurrenzangebot auf der Ebene des Konzepts der Philosophie? Habt ihr das gehört?
Ja, das haben wir gehört. Und da würde ich dazu.
Oder werden mit kritischem Philosophieren verschiedene Philosophiekonzeptionen benannt, denen gegenüber die radikale Philosophie nochmal eine pragmatisch orientierte Metaperspektive darstellt?
Ich glaube, das Letztere trifft das genauer.
Mhm. Sehr schön. Dann wäre ich eigentlich mit meinem ersten Punkt dieser metaphilosophischen Rückfrage fertig. Mich würde dann noch interessieren, jetzt nochmal genauer zu verstehen, was ist denn genau noch der Unterschied jetzt als drittes Glied zu Konzept und Konzeption? Wie verhält sich da der Begriff der Philosophie?
Also ich hatte versucht, den Begriff der Philosophie abstrakter zu fassen. Ich versuche das manchmal auch mit dem Begriff des Philosophierens zu beschreiben, also auf die Tätigkeit abzuheben, die Philosophinnen typischerweise betreiben, ohne dass damit schon ein bestimmter philosophischer Ansatz, eine bestimmte Verfahrensweise oder Ähnliches konnotiert ist. Und mir ist das deswegen auch wichtig, weil ich denke, es gibt Tätigkeiten des Sich-Orientierens, die kein Philosophieren sind. Also da braucht man einen Begriff des Philosophierens oder der Philosophie, um das zu unterscheiden, ohne dass man schon dann bei einem bestimmten Konzept von Philosophie angelangt wäre. Also es ist sowas wie eine abstrakteste, distinguierende Bedeutungsebene des Philosophierens.
Okay. Und hattet ihr darüber schon mal in dem Seminar oder in der Vorlesung jetzt diskutiert? Oder?
Nein, haben wir nicht.
Gut. Weil ich glaube, da wäre noch mal wirklich, denke ich, auch Klärungsbedarf und vielleicht auch konzeptionelle Weiterentwicklung nötig, weil gegen Ende deines Papiers setzt du ja diese Unterscheidung von Begriff Konzeption und Konzept gleich mit so einer Unterscheidung von epistemischen Wahrheitsfragen, Wertungen und pragmatischen Orientierungen. Und das wäre nochmal, da ich glaube, das wäre einfach nochmal weiter auszuarbeiten, weil natürlich auch die Philosophiekonzeptionen, die stellen ja auch Wahrheitsfragen und machen nicht nur Wertungen. Also deswegen diese Parallelisierung von dreigliedrigen Unterscheidungen
auszuarbeiten. Ja, da hast du sicherlich recht. Das hat Züge eines Kurzschlusses. Ich glaube aber, es hat nur Züge eines Kurzschlusses und ist kein Kurzschluss. Okay. Aber das muss in der Tat gezeigt werden.
Gut, dann bin ich gespannt auf die Ausarbeitung. Genau, jetzt zu meinen beiden inhaltlichen Anregungen. Ich fange erstmal anders vielleicht an. Der Text geht ja auch um die Frage, wie kann man radikale Philosophie als interkulturelle Philosophie reformulieren. Das ist zumindest ein Abschnitt und auch kommt auch in der Überschrift vor. Da sehe ich erstmal eine sehr, sehr große Gemeinsamkeit zu. Haben wir ja auch oft drüber geredet. Was ich sehr gut finde, ist einerseits die Annahme, dass es eben darum geht, eurozentrische Sichtweisen zu verabschieden, die ganz offen in der Abwertung eben anderer nicht außereuropäischer bzw. Philosophietraditionen, die nicht dem Westen irgendwie.
Du bist gerade wieder weg.
Auch in der, hört ihr mich noch?
Jetzt wieder.
Jetzt wie?
Jetzt wieder nicht.
Jetzt nicht mehr?
Jetzt wieder.
Jetzt wieder, okay. Ich war gerade dabei nochmal, also ich finde diesen eurozentrismuskritischen Zugriff sehr wichtig, war dabei ihn nochmal zu loben. Beziehungsweise auch nochmal zu reformulieren, was er heißt. Also er kann bestehen in Eurozentrismus, kann meinen, dass man eben andere Philosophietraditionen, nicht europäische, nicht westliche, einfach abwertet, dass man sie ignoriert. Es kann auch darin bestehen, dass man falsche Universalisierungen vornimmt, im Sinne der eigenen doch partikularen Perspektive, weil man immer schon davon ausgeht, dass europäische Philosophien ist ein Weltphilosophieren, eine Weltphilosophie. Also das fand ich sehr, sehr wichtig. Und die Frage, also wenn man das ablehnt, ist ja die Frage, was heißt das? Oder was setzt man dem entgegen? Und da bist du ja auch sehr klar, dass du sagst, es kann nicht darum gehen, deswegen in einen Relativismus zu verfallen, also für die radikale Philosophie. Was im Übrigen auch schon wieder eine, glaube ich, Festlegung ist in dem Sinne, dass man zum Beispiel eine starke Inkommensurabilitätsthese zurückweist.
Ja, ich denke schon, da hast du recht. Ja.
Genau. Also das fand ich sehr, wirklich sehr gut. Aber die Frage ist ja, okay, man kann dann ja noch weiter fragen, so what, was folgt daraus? Also was folgt daraus in der Auseinandersetzung mit außereuropäischen Kontexten des Philosophierens? Und ich glaube, daraus folgt zweierlei. Was durchaus, deswegen ist es eine Anregung, die sich auch, glaube ich, in Kontinuität zu deinen Überlegungen versteht, daraus folgt, die erstmal eine Problematisierung, das ist in deinem Text auch implizit drin, von der Vorstellung, es, bei dir ist es drin als Problematisierung von Badiou, von der Vorstellung, es gäbe sowas wie nationale Philosophien. Das heißt, an dem Punkt muss eine interkulturelle Philosophie sozusagen auf den Stand der Problematisierung, die meinetwegen in der Ethnologie schon Anfang der 90er Jahre vollzogen wurde, nämlich dass so ein Begriff von einer homogenen kulturellen Gemeinschaft zurückgewiesen wird. Dass wir Kulturen eben immer als heterogene, durchaus auch konflikthafte Artikulation von Sinngehalten fassen, wo es keine strikte Trennung gibt, wo es zu sogenannten anderen Kulturkreisen, wo es Überlappungen gibt, wo sich bestimmte Sinngehalte erst in Verbindung, in Konnexion konstituieren, wo es Austauschprozesse gibt, wo es Transferprozesse gibt. Also ich glaube, das müsste die radikale Philosophie, wenn sie sich jetzt auf das versteht als interkulturelle Philosophie, das müsste sie nochmal stärker betonen. Also die Zurückweisung von so essentialistischen Kulturverständnissen von, was man glaube ich auch in gewissen Versionen interkultureller Philosophie finden kann, dass eben außereuropäische Philosophien immer so als das ganz andere, als die Herausforderung des Fremden und so weiter dargestellt werden. Also ich glaube, da wäre es wichtig, dass die radikale Philosophie wirklich so eine postkoloniale Standardfigur ernst nimmt und aufnimmt, nämlich die Kritik an Veränderung, dass man, also auf Englisch Othering, dass man erstmal nicht davon ausgeht, dass das, was außerhalb von Europa oder dem Westen passiert, völlig anders sein muss, um interessant zu sein. Also das wäre dann auch eine Kritik an Exotismus.
Wobei, also das finde ich ganz wichtig, aber man sollte dabei bewahren, dass man eben bereit ist, auch die Andersheit zu sehen und zu akzeptieren.
Also selbstverständlich.
Aber nach beiden Seiten, da hast du völlig recht.
Genau, aber ich glaube, man kann die Andersheit, und das wäre eben die These gegen, oder wäre das Argument gegen eine starke Inkommensurabilitätsthese, man kann die Andersheit immer nur auf Grundlage von einer, wie auch minimalen Gemeinsamkeit sehen. Weil sonst sieht man nämlich gar nichts, weil das Differenz immer irgendwie etwas Gemeinsames voraussetzt, um als solche erkannt zu werden, beziehungsweise zumindest bedeutsam zu sein.
Ja, das ist unbestritten.
Weil sonst vergleichen wir, wie es bei Marx in der deutschen Ideologie heißt, eine Sängerin mit einem Frosch, beziehungsweise mit dem Schwanz eines Kometen. Genau, aber also das wäre sozusagen, das wäre der eine Punkt, also Aufnahme von also eines nennen wir es ruhig so, eines aufgeklärten, differenzierten Kulturbegriffs. Aber nochmal, der zweite Punkt wäre, was heißt das spezifisch in der Auseinandersetzung mit nicht-europäischen Philosophien. Und ich glaube, da ist dann der ganz entscheidende Punkt, dass man eben sieht, zum Beispiel die Philosophie in Indien oder die chinesische...
Bist du gerade wieder weg?
Wie?
Bei der chinesischen Philosophie, du schätzt es gerade aus.
Okay, hörte mich jetzt wieder?
Ja.
Dass man sieht, die Philosophie in Indien auf dem Subkontinent oder die chinesische Philosophie oder vermutlich auch die japanische, da weiß ich zu wenig, sind in sich genauso oder zumindest in einem ähnlichen Maße komplex, ausdifferenziert, heterogen und auch umstritten, wie es eben die europäische Philosophietradition ist. Und deswegen glaube ich, wäre meine These nicht, also glaube ich, kann es, muss die, sollte die radikale Philosophie so herangehen, dass sie sagt, es gibt diesen Impuls von Befreiung, den du jetzt eben in Auseinandersetzung mit der europäischen Philosophietradition formulierst, der dann umgebogen wird in den Skandal der Philosophie, nämlich in herrschaftsaffirmatives Denken. Es gibt diesen Impuls der Befreiung eben auch in außereuropäischen Philosophien.
Ja, da gibt es dann auch immer ein Wiedererkennen und da, das ist auch die Grundlage für etwas, was sich dann gemeinsame
das über... Das nicht.
Ja, jetzt seid ihr wieder da. Mit der Technik ist es dann doch etwas schwer. Ich bin mir aber sicher, ihr seid schuld. Weil nämlich ich bin in meinem Büro und da ist eigentlich die Leitung ganz gut.
Also ich vermute, dass hier die FU sich leistet, in diesem Hörsaal eine schlechte Verbindung zu haben.
Genau, zumindest die Erfurt kann doch eine gute Verbindung herstellen. Ja. Genau, also zu meinem letzten, ich war fast fertig, da würde ich sagen, müsste es für die radikale Philosophie, als interkulturelle Philosophie, müsste es halt darum gehen, in anderen nicht außereuropäischen, nicht westlichen Philosophiekontexten eben nach diesem Impuls von Aufklärung und Befreiung zu suchen. Und den kann sie, also auch wenn ich kein Experte bin, zumindest ein bisschen indische Philosophie kenne ich, kann sie dort finden, den kann sie finden in der frühen Geschichte des Buddhismus, den kann sie finden in den indischen Materialismen, die dann eben genauso wie auch in der europäischen Philosophietradition vergessen werden, platt gemacht werden. Also das wäre so mein Vorschlag, mit anderen Kontext wirklich im Sinne einer systemischen Symmetrie umzugehen und sie eigentlich genauso zu behandeln, wie man die eigene Tradition behandelt, nämlich kritisch und gleichzeitig als ernstzunehmenden umkämpften Gespräch.
Ja, das finde ich sehr einleuchtend. In Ansätzen habe ich das bisher zu Konfuzius und zu den Legisten bezogen auf China gemacht, die ja dann sozusagen verbrannt und gewissermaßen herrschaftskonform wiederhergestellt worden sind von der Han-Dynastie. Also da gibt es in der chinesischen Geschichte ein richtiges Riesenproblem, weil wir haben gewissermaßen immer nur die Sekundärform dieser älteren chinesischen Philosophie. Und diese Sekundärformen sind als solche schon herrschaftsaffirmativ konstruiert. Man kann aber in ihnen die Motive von Befreiung durchaus wieder aufdecken. Die sind auch immer wieder aufgebrochen. Also in der chinesischen Philosophie, denke ich, ist das sehr deutlich. In der indischen würde ich auch an den Stellen suchen, die du benannt hast. Da bin ich aber noch nicht so weit.
Genau, also... Wie gesagt, ich glaube, da gibt es keinen Widerspruch zwischen uns, sondern da wäre nur meine Anregung, da nochmal stärker den Akzent drauf zu legen. Also sowohl programmatisch als auch in der Hoffnung, dass irgendwann Philosophinnen, Philosophen, die im Unterschied zu uns die Originalsprachen können, das dann auf ernsthafte und seriöse Weise betreiben werden.
Ja, das hoffe ich auch.
Genau. Und dann komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt, was mich, der natürlich sehr damit zusammenhängt, womit ich mich gerade beschäftige, nämlich mit Gleichstellung. Was mich sehr von.
Jetzt bist du gerade wieder weg.
Dazu radikale Philosophie als oder interkulturelles Konzept der radikalen Philosophie. Was mich da sehr verwundert hat, ist, dass der Terminus der Gleichheit an keinem einzigen Punkt auftaucht.
Ich glaube, das unterstelle ich als. Zentrales Moment der gleichen Freiheit. Das ist sozusagen ganz zu Anfang der radikalen Philosophie entwickelt und unterstelle ich hier als sozusagen gesetzt.
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Also auch wenn ich schon etwas älter bin, soweit reicht dann meine Lektüre-Erinnerung doch noch zurück, dass das in dem Text von 2002 war, oder?
Ja.
Genau, dass da die gleiche Freiheit im Sinne der Egalité von Balibar, dass die da vorkommt. Ich glaube aber, vielleicht wäre es sinnvoll, und da sind wir dann wieder bei einer inhaltlichen Festlegung, die radikale Philosophie doch enger an gegenwärtige Entwicklungen innerhalb des Egalitarismus-Diskurses anzustoßen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich glaube, eine bestimmte Konzeption von Gleichheit kann vielleicht besser als der Fokus auf Freiheit, ich meine es nicht als Gegensatz, aber einfach im Sinne einer Schwerpunktsetzung, dann vielleicht die Herrschaftskritik, und deswegen ist es ein zentraler Punkt und nicht nur ein Zusatz, kann die Herrschaftskritik vielleicht besser artikulieren. Und zwar eben, die Debatte verläuft seit, sagen wir, Ende der 90er Jahre innerhalb des Egalitarismus so, dass eben Konzepte, die Gleichheit vor allem auf der Ebene von Verteilung oder Distribution bestimmter Güter, vor allem eben Einkommen, kann man über den Güterbegriff diskutieren, aber vor allem Einkommen, dass so eine Vorstellung distributiver Gleichheit oder distributiver Gerechtigkeit als oberflächlich und wie auch eine Konzeption von Chancengleichheit, die unterschiedlich dann auch natürlich ausgefüllt werden kann, wird auch für unbefriedigend gehalten und stattdessen wird eben eine Konzeption von Gleichheit als Beziehungsgleichheit oder ganz stark den Fokus darauf, dass sich Menschen als Gleiche in gesellschaftlichen Kontexten begegnen können. So, und das hat den Vorteil, dass man dann bewegt man sich nicht auf der Frage, auf der Ebene der Verteilung bestimmter Güter, sondern hat von Anfang an Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse, und zwar genau in ihrer Relationalität, als auch Statusordnung, als auch dem unterschiedlichen relationalen Zugang zum Beispiel zu bestimmten Ressourcen wie Produktionsmitteln. Das hat man von Anfang an mit drin. Und ich wollte die radikale Philosophie vielleicht weitergehen, als nur davon zu reden, ja, wir brauchen gleiche Freiheit. Natürlich lässt sich das, was ich gerade erläutert habe, durchaus auch mit einem Verständnis von gleicher Freiheit fassen. Aber ich glaube, so ein relationaler oder sozialer Egalitarismus könnte da diesem Befreiungsimpuls nochmal vielleicht ein bisschen nochmal eine Schärfe geben oder ihn vielleicht davon abgrenzen, also von so individualistischen Befreiungsvorstellungen oder auch eben nicht egalitären Befreiungskonzeptionen, die letztlich, wenn sie von Befreiung reden, immer nur die Emanzipation von der Elite, die eben diese Alternen aufgezwungen haben. Also gut, das wäre meine dritte Anregung. Und ich vielleicht würde das auch nochmal der radikalen Philosophie einen anderen Akzent, damit eine andere Rhetorik geben, wenn man ganz stark darauf abhebt, auf Gleichheit und auch direkt auf die egalitären Beziehungen, die nötig sind, damit zum Beispiel eben auch überhaupt ein interkultureller Austausch sinnvoll vonstatten gehen kann.
Also das halte ich für eine sehr wichtige Anregung. Also ich würde das sozusagen in dem Spruch von der gleichen Augenhöhe abbilden. Das ist in der Tat eine Dimension, die zu explizieren ist, wenn das nicht so schon klar wird. Aber das ist mir politisch ganz wichtig.
Ich glaube, das ist in deinen Überlegungen durchaus drin. Mein Vorschlag wäre da nur nochmal, es nochmal stärker zu machen. Also gerade auch dieser gegenwärtige, nennen wir ihn soziale oder relationale Egalitarismus, speist sich auch ganz stark aus diesem Element der Abneigung gegen Unterwerfung in Hierarchien und gegen serviles Verhalten. Also
ja, das ist, kommt mir sehr interessant vor und das will ich versuchen aufzugreifen.
Genau, also das wären im Prinzip das, was ich beizutragen hätte. Du hattest mir ja auch geschrieben, irgendwie, mich ist Zeit vorgesehen von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr.
Ja, das ist präzise.
Ich glaube, ich habe die Zeit ausgereizt, ja. Und will euch auch nicht unbedingt länger behelligen. Freue mich aber natürlich, wenn jetzt hier Fragen sind, können wir gerne noch ein bisschen weiter palabern. Da bin ich aber noch. Richte ich mich gerne nach euch.
Da gibt es jetzt Rückfragen.
Ich hätte eine an beide. Ja. Und zwar geht es mir um den Begriff von interkulturellem Philosophieren an sich. Und zwar präferiere ich, wie auch die Stefania Maffeis, den Begriff eben von transkulturellem. Mhm. Weil es eben nicht postuliert, dass es eins gibt, wo etwas anderes mit rein kann und wo man mal auch über den Tellerrand schaut, sondern gleich, also was für mich so ein Othering-Prozess auch inbegriffen hat, also der Begriff von interkulturell beinhaltet eben immer so ein Othering-Prozess, was Sie beide von dem Konzept eben des Transkulturellen halten und ob das auch nicht vielleicht dem sowieso schon viel näher ist als das Interkulturelle.
Genau, also kann ich voll zustimmen. In dem Sinn habe ich ein Plädoyer gegeben für transkulturelle Philosophie und gegen interkulturelle.
Gut, dem kann ich auch mich nur anschließen. Also das sind starke Argumente, denen man sich nicht verschließen kann. Ja, ich denke, dann danken wir dir, Urs, für die Rückfragen und die Anregungen. Und du wirst dann von uns hören in Gestalt des Mitschnitts und dann kannst du entscheiden, was wir damit machen dürfen.
Gut.
Vielen Dank.
Danke nochmal für die Einladung. Es war mir eine Freude.
Uns auch. Ja. Tschüss da. So, ich will also im Schnelldurchgang eine Reihe von Thesen behandeln. Was bedeutet die These von der gegenwärtigen Weltphilosophie? Was heißt das Ende des Eurozentrismus? Das heißt das Ende der partikularen Momente der Philosophie. Da war eben davon die Rede, von den nationalen Momenten, auf die das Badiou reduziert hat. Gibt es ein Ende der Philosophie? Gibt es ein Ende des Philosophierens? Was heißt die Polyzentrik, die wir entfalten müssen? Und dann habe ich noch überlegt, eine Matrix von Praktiken der Klärung von grundlegenden Orientierungen, um also auch diesen Begriff des Philosophierens nochmal in Distanz zu bringen. Erst einmal die Welt, ne, ist ja einmal natürlich das Universum und dann die Lebenswelt. Und die These davon, dass es eine Weltphilosophie gibt, glaube ich, bedeutet, dass wir tatsächlich sowas wie eine globale Verschmelzung und auch Globalisierung von Lebenswelten haben, wo eben, auch wenn man sozusagen von vornherein diese Lebenswelten nicht als geschlossene Einheiten denkt, wie im Sinne eines essentialistischen Kulturbegriffs, doch es inzwischen nichts mehr gibt, was völlig außerhalb dieser gemeinsamen Lebenswelt der Menschheit, die es eben jetzt gibt, das denke ich, ist die These, liegt. Es wird versucht, dies mit dem Begriff des Multiversums abzubilden, weil es gibt natürlich unterschiedliche Lebenswelten immer noch. Ich will gar nicht mit den Indios am Amazonas oder den Syrern in Syrien oder den Japanern kommen, sondern auch wenn wir das nicht so nationalspezifisch und ich denke problematisch fassen, gibt es eben nicht die eine kontinuierliche und homogene globale Lebenswelt, sondern es gibt verschiedene Welten, die aber zusammenhängen. Allerdings das Multiversum ist als Begriff, glaube ich, nicht so glücklich, weil es überspringt, dass es doch eine Einheit dieser globalen Lebenswelt der Gegenwart gibt. Es ist nicht einfach so, dass da die Pluralität, die Multiplizität als solche existieren, sondern bis in die hybriden Formen hinein, wenn in Japan sich was entwickelt, das kriegen wir irgendwie mit. Und das wirkt hier ein. Und was wir tun, wirkt dann auch ganz weit in die dieser globalen Lebenswelt. Deswegen finde ich den Begriff des Multiversums nicht so produktiv. Das heißt, wir müssen eine Kategorie der gegenwärtigen Welteinheit entwickeln, die einmal eine herrschaftliche Welteinheit ist. Es gibt eine weltweite Herrschaftsstruktur und doch auch als eine Welt, die viele Welten in sich enthält, wie die Zapatistas das normativ gefordert haben. Ups. So. Wir haben sicherlich eine historische Situation, in der wir das Ende des Eurozentrismus konstatieren und vollziehen müssen. Die modernen kolonial-imperialen Herrschaftsverhältnisse und ihre Ideologien gehören im Prinzip der Vergangenheit an und sind zu bekämpfen und zu überwinden. Und wir müssen uns klar werden, dass die Philosophie hier tief verstrickt ist, bis in ihre höchsten und wichtigsten Vertreter hinein. Ich erinnere nur an Kants ausdrücklich rassistische Anthropologie und Hegels Apologie des Siedlerkolonialismus, der in der Rechtsphilosophie explizit formuliert ist. Ich denke, auch der Androzentrismus ist nicht mehr am Leben, sondern setzt sich zwar noch fort, gehört aber unserer Gegenwart nicht mehr wirklich an. Die modernen androzentrischen Herrschaftsverhältnisse und ihre Ideologien sind ähnlich im Prinzip als solche sichtbar geworden und in einem Prozess der kämpferischen Überwindung. Und auch hier ist...
Ich kenne den Begriff nicht, Androzentrismus.
Wie bitte?
Was heißt Androzentrismus?
Also Männerherrschaft. Ich habe bewusst nicht von Patriarchat gesprochen, weil das stark konnotiert ist mit sozusagen traditionellen Formen, wo die älteren Männer dann sozusagen im Zentrum stehen. Und das ist heute nicht mehr selbstverständlich so, auch wenn es heute patriarchale Züge sicherlich noch gibt. Und auch hier sind die Verstrickungen der Philosophie kurz anzusprechen. Kants Philosophierung der Ehe als ein Vertrag zum sich gegenseitigen Überlassen der Geschlechtsorgane ist ja noch sozusagen erstaunlich materialistisch konkret. Aber was er dann ausführt über das Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe, das ist dann eben ganz klar einer vergangenen Struktur.
Und zumindest gleichberechtigt.
Zumindest
jeder müsste zur Verfügung stellen sein
Geschlechtsorgan. Soweit ist es gleichberechtigt, aber das wird dann in der Durchführung leider nicht durchgehalten. Oder Hegels Verphilosophierung der bürgerlichen Kleinfamilie, findet sich in der Rechtsphilosophie, hat auch damals durchaus progressive Seiten. Also die Ablösung der jungen Eheleute von ihrem Elternhaus wird von Hegel durchaus explizit konstruiert. Aber es ist natürlich genau diese Kleinfamilie, wie sie dann, ja, wie man inzwischen auch aus sozialhistorischen Untersuchungen weiß, in einem komplizierten Prozess von Auseinandersetzung. Ich erinnere an Jacques Danselot, die Ordnung der Familie heißt es auf Deutsch, auf Französisch sehr viel schöner, la police der Familie, die polizeiliche Durchsetzung der Familien. Das wird von Hegel sozusagen aus dem allgemeinen Begriff deduziert. Da sieht man, dass Hegel da durchaus fortschrittlich war, in dem Sinne, dass er sozusagen an der Spitze der Entwicklung seiner eigenen Zeit stand. Aber denn dass diese Entwicklung der Durchsetzung dieser modernen bürgerlichen Kleinfamilie, insbesondere auch im Proletariat, geht bis in die 1920er Jahre hinein und hat dann auch, glaube ich, in den USA, in Großbritannien, in Frankreich und Deutschland verschiedene konkrete Formen angenommen, was für die Geschichte der Alltagskultur von ziemlich großer Bedeutung ist. Aber ich denke, man kann sagen, das ist so nicht mehr der Stand der Dinge. So kann man das nicht mehr vertreten. Also sozusagen eine positiv androzentrische Philosophie ist heute unmöglich geworden. Ja?
Gut, ein bisschen bin ich natürlich, stehe ich nochmal dafür, doch den Begriff des Patriarchats. Ich weiß, dass der zurzeit eine schlechte Konjunktur hat, aber den doch ein bisschen zu verteidigen zu wollen, auch dagegen, dass er nur eine Ordnung der alten Männer, also des Vaters und Gottvaters und so weiter ist, finde ich natürlich trotzdem den Androzentrismus, zumindest für die Philosophie eigentlich insofern produktiv, als ich mich doch als philosophierender Mann fragen kann, wenn ich Menschen schreibe, bin ich mir eigentlich bewusst, dass ich eventuell in einem Männerkopf stecke und deshalb, ohne es mir klar zu machen, weil ich für mich nachgedacht habe, von Mann schreibe und dass das vielleicht das, was für die Philosophie wichtig wäre. Da.
Also ich denke auch, ich habe da auch länger drüber nachgedacht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das Problem des Patriarchats oder patriarchaler Strukturen sich schon erledigt habe. Aber das Problem des Androzentrismus steckt gewissermaßen noch dahinter. Ist nochmal als spezifisches Problem formulierbar. Wobei das dann meistens auch verbunden ist mit Heteronormativismus und ähnlichen Dingen. Also da könnte man noch ein bisschen genauer werden. Aber ich denke, der Ansatz ist erstmal, glaube ich, hilfreich.
Vielleicht kann man auch den Patriarchat auch nochmal, ich würde ihm zum Beispiel auch so ein bisschen kategorial den Raum des Historischen lassen. Zum Beispiel, da kann man ja sehen, okay, das sind die Väter, aber praktisch mit Gewalt durchgesetzt ist das Patriarchat, da waren die raubenden Mann junger Männer, die sich das der anderen Mann geklaut haben. Die waren sozusagen da.
Da müsste man dann auch nochmal Freuds Urhorde aufarbeiten und ähnliche Dinge, also da ist sozusagen viel, aber das wollte ich eben jetzt nicht und deswegen habe ich den Begriff des Patriarchats hier jetzt vermieden. Und ich denke, man kann auch sagen, das kam jetzt im Gespräch mit Urs Linde nur als Ablehnung dieser Nationalisierung der Philosophie vor, natürlich gibt es nicht die französische Philosophie. Descartes ist ein europäischer Philosoph. Hobbes ist ein europäischer Philosoph, also kein Franzose, sondern Engländer. Leibniz ist ein europäischer Philosoph und kein deutscher Philosoph. Was man auch an den Sprachen, in denen er philosophiert hat, nachvollziehen kann. Aber beginnend meines Erachtens, um das mal ganz scharf zu formulieren, mit John Locke gibt es so etwas wie eine englische Philosophie. Es gibt beginnend, wüsste ich jetzt gar nicht, mit Adam Smith wahrscheinlich, so etwas wie eine schottische Philosophie. Und beginnend mit Kant gibt es dann so etwas wie einen deutschen Moment der Philosophie, wie Bad Judas soweit, glaube ich, richtig beschrieben hat. Nur das zu verallgemeinern und zu sagen, die deutsche Philosophie, das geht dann bis zu Meister Eckhart oder so, und die französische Philosophie zu, dem Pierre Dailly oder so jemand, das denke ich, ist eben eine falsche, Essentialisierung des Nationalen. Aber es hat, sagen wir mal, seit dem späten 18. Jahrhundert nationale Momente der Philosophie gegeben. Und da ist sicherlich der französische Moment der Philosophie im 20. Jahrhundert, also irgendwie zwischen 1930 und 1960, von einiger Bedeutung. Soweit würde ich da dem Badiou auch durchaus zustimmen. Aber man kann jetzt auch nicht unterstellen, das geht jetzt immer so weiter. Dann kommt sozusagen der nächste nationale Moment der Philosophie, sondern die Globalisierung auch der philosophischen Welt hat eben dazu geführt, dass es diese Art, wäre meine These, von nationaler Spezifik, vom nationalen Moment von Philosophie, wie es das zuletzt im französischen Moment der Philosophie gegeben hat, von, sagen wir mal, Bergson ist schon zu früh, also Sartre bis Althusser oder so, Lévi-Strauss vielleicht noch mitgerechnet, Foucault selbstverständlich. Also diesen Moment, das war, glaube ich, der letzte. Was jetzt kommt, sind immer schon globale Momente, wobei also dieser Begriff der Momente, den würde ich allerdings festhalten, weil Philosophie tritt niemals sozusagen rein als solche in allgemein abstrakter Gestalt auf, auch die radikale Philosophie selbstverständlich nicht, weil das kann sie nicht, ne? Sondern sie tritt immer in einer besonderen Lage, in einer besonderen Situation, in einem besonderen Horizont mit besonderen Mitteln auf und kann dann versuchen, sozusagen weitergehende Horizonte mittels Auge zu fassen. Aber sie ist immer eine Vermittlung des Widerspruchs zwischen realer Partikularität und universellem Geltungsanspruch. Das ist, glaube ich, das Charakteristikum oder die Definition von solchen Momenten der Philosophie. Ich habe nochmal aufgeschrieben, es hat sicherlich einen griechischen, einen hellenistischen, einen römischen, einen spätantiken und einen islamischen Moment der antiken Philosophie geschrieben, gegeben, was natürlich impliziert, dass hier die Kategorie des Mittelalters eliminiert ist, was ich für die Philosophiegeschichte für ganz wichtig halte. Das wäre dann aber die Frage, was bedeutet die Rede von einem chinesischen, koreanischen, japanischen oder indischen Moment des Philosophierens? Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich hier das Philosophieren betont habe, weil das außerhalb dieser Gestalt der Philosophie liegt, die ja immer weiterverarbeitet worden ist. Also von den Vorsokratikern bis Ibn Sina gibt es einen Prozess der Weiterarbeit, der Tradierung, der Wiederaufnahme, der Uminterpretation, der Neukontextualisierung. Aber es gibt sowas wie einen gemeinsamen Kanon, es gibt sowas wie gemeinsame Klassiker, es gibt auch gemeinsame Vorstellungen, wie man dann philosophiert, also Methoden, Logik und ähnliches. Und insofern ist das ein historisch konstituiertes, komplexes Gebilde, die Philosophie. Und dem gehören das chinesische, koreanische, japanische und indische Moment des Philosophierens nicht an. Das ist einfach eine historische Aussage ohne Wertung. Also deswegen sind die nicht weniger interessant oder weniger scharfsinnig oder weniger produktiv. Aber sie sind nicht in diesen Komplex eingegangen. Der Komplex ist sozusagen sehr weit ausgedehnt. Der reicht bis Zentralasien und ins sozusagen westliche Indien hinein. Aber ist eben dieser orientalisch-okzidentalische Komplex, in dem sich die Philosophie, sagen wir mal, von den Vorsokratikern bis zu, sagen wir, Cordova, also dem West-Islam, entwickelt hat. Ich denke, dann gegenüber gibt es dann, da müsste man sagen, die neueren europäischen Momente der Philosophie in der Scholastik, in der Renaissance und dann die nationalen Momente der Philosophie, England, Schottland, Deutschland und Frankreich. Aber es gibt hier auch, und das habe ich hier übersprungen, dann diesen Moment Bacon, Hobbes, Spinoza, Descartes und so weiter und Leibniz, also ein Moment der europäischen Philosophie im 17. und 18. Jahrhundert. Man kann es daran festmachen, in welchen Sprachen die Leute geschrieben haben. Kaum auf Deutsch, das geht erst im 18. Jahrhundert richtig los. Erst alle auf Lateinisch und in einer anderen Sprache noch, also Hobbes etwa schreibt auf Lateinisch und Englisch. Und dann aber sehr bald auch alle auf Französisch. Also das Französische hat in diesem Prozess das Latein als gemeinsame Sprache des Philosophierens im Übergang zum 18. Jahrhundert abgelehnt. Aber noch bei Hobbes und Spinoza ist es das Latein. Aber Spinoza etwa schreibt eben auch auf Niederländisch. Also von da aus diese Doppelung in einer der vernakularen Sprachen und dann eben in Latein oder später Französisch als gewissermaßen gemeinsame Sprache eines europäischen Philosophierens ist für diesen Moment der Neuzeit, der da noch einzufügen wäre, charakteristisch. Jetzt ist die Frage, die Philosophie ist als, also die Philosophie im Unterschied zum Philosophieren, schlage ich vor, als ein historisches Produkt zu begreifen, das habe ich gerade ein bisschen skizziert. Die antike Philosophie von Athen bis Cordoba, die Renaissance der Philosophie von Byzanz über die Scholastik bis zum Renaissance-Humanismus und dann die moderne Reflexionsform der Philosophie, Bacon, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant und Hegel und die Auflösungsform der modernen europäischen Philosophie, Kierkegaard, Stirner und Nietzsche. Und dann nimmt dieses dann nochmal eine bisher auch nicht wirklich überzeugend aufgearbeitete Gestalt an in den strittigen wissenschaftlichen Durchbrüchen. Marx und Freud verändern das Feld auf radikale Weise. Marx, indem er eben sagt, die Wissenschaft von der Geschichte und die Wissenschaft von der modernen bürgerlichen Gesellschaft oder von der Herrschaft des Kapitals ist als Wissenschaft auf eigenen Grundlagen zu entwickeln und das ist nicht von der praktischen Philosophie sozusagen dem Meer zu leisten oder einzuholen. Und Freud sagt dasselbe sozusagen für die Selbstreflexion des individuellen Subjekts. Das kann sich über das Unbewusste hinweg nicht selber einholen. Das ist sozusagen die Absage an jede radikale Selbstbegründung der Philosophie.
Ja? Heißt das jetzt die Ablösung der Philosophie, dass ich hatte immer so verstanden, dass Philosophie Begriffe schafft, dass das jetzt abgelöst wurde durch die Soziologen und Psychologen und so, dass sie das Feld übernommen haben? Kann man das so verstehen?
So kann man das nicht verstehen, denn das Problem ist, dass parallel zu Marx und Freud entstehen die, wie ich sagen würde, ideologischen Einzelwissenschaften, die in gewisser Weise in diese Durchbrüche von Marx und Freud leugnen. Und deswegen natürlich auch nicht wirklich die Ablösung von der Philosophie betreiben können, was dazu führt, dass es immer wieder dann Neuanfänge des Philosophierens gibt. Es gibt einen Schübel der Verwissenschaftlichung und dann treten die Philosophen wieder auf und sagen, aber ihr habt doch die zentralen Fragen nicht beantwortet. Und dann wollen die Philosophen das wieder als Philosophen beantworten. Und dann kommt wieder raus, das geht aber nicht, wenn man nicht begreift, was denn da wirklich passiert. Und das ist so eine Art von Repetitionsmaschinerie, die seit dem 19. Jahrhundert da zu beobachten ist. Aber ich sage auch nicht, dass ich jetzt in drei Wörtern sagen kann, was es denn bedeuten würde, diesen wissenschaftlichen Durchbrüche von Marx und Freud tatsächlich zu Ende zu denken. Und ich denke auch, man könnte sagen, dadurch wird zwar die Philosophie abgelöst, weil sozusagen Selbstverständnis darüber, wie ich mit meinem Leben sinnvoll umgehen kann, kann ich dann nicht mehr einfach durch Reflexion, sondern Bedarf des sozusagen klugen Umgangs, des bewussten, reflektierten Umgangs mit meinem Unbewussten, Und ich da kann auch nicht einfach befreite gesellschaftliche Verhältnisse durch Nachdenken schaffen, sondern bedarf da wirklich der Einsicht in die Mechanismen der politischen Ökonomie von da aus und muss dann entsprechende Eingriffe ersinnen und politisch umsetzen. Da weiß man ja, wie schwierig das ist, wie viel da auch zu begreifen ist, damit es nicht völlig gegen die Wand geht. Aber damit ist sozusagen grundsätzlich die Frage, wie wir unsere Gesellschaft befreit gestalten wollen, der Philosophie entzogen. Genauso die Frage, wie kann ich sinnvoll leben? Das ist keine Frage mehr, die die Philosophie alleine beantworten kann. Aber die Fragen verschwinden natürlich nicht.
Ich vermisse hier zum Beispiel Wittgenstein.
Ja.
Das ist eine ganz andere Philosophie.
Ja, natürlich. Da komme ich noch zu. Demgegenüber hat man dann in Deutschland in den 70er Jahren das Projekt einer Rehabilitierung der praktischen Philosophie formuliert. Ich denke, dieses Projekt lässt sich aufgrund der Krise der Einzelwissenschaften und der demokratischen Politik durchaus verallgemeinern. Also es geht überhaupt um Rehabilitierung der Philosophie. Aber die Rehabilitierung der Philosophie ist eine Illusion. Das liegt eher mal daran, weil der Philosophie, so wie sie sich historisch entwickelt hat, dieser Eurozentrismus zugrunde liegt. Und zum anderen liegt es aber auch daran, dass die wissenschaftlichen Einsichten und Durchbrüche von Marx und Freud da verdrängt bleiben. Und ohne die ist da, glaube ich, nichts zu machen. Und das schließt aber nicht aus, dass es notwendig und möglich ist, das Philosophieren zu erneuern, das heißt ohne diese eurozentrische Engführung und ohne diesen Versuch, gewissermaßen die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die auf dem Feld gewonnen werden können, zu übergehen, wie das für Philosophen eigentlich charakteristisch ist. Ich denke, diese Möglichkeiten, die sich da für eine Erneuerung des Philosophierens anbieten, sollten wir in der Tat ergreifen. Und vielleicht nochmal ein paar Fragen in die Welt setzen. Angesichts der globalen Ausbreitung der Tätigkeit der Philosophinnen können wir die Frage stellen, ob es heute noch den historischen Philosophieeffekt gibt, unsere Zeit im Gedanken gefasst zu formulieren, wie Hegel das postuliert hat, ob es den noch geben kann angesichts der Pluralisierung und Vereinheitlichung der Wissenschaften, der Ökonomien, der Kulturen und der Politiken, halte ich für ausgesprochen fragwürdig. Und wir müssen uns auch fragen, ob heute das Denken, Fühlen und Kommunizieren in Bezug auf unsere Gegenwart und auf das Künftige tatsächlich noch auf dem Feld der Philosophie oder des Philosophierens erfolgt. Das ist durchaus fragwürdig geworden. Es gibt aber einige Entdeckungen des neueren Philosophierens. Und das will ich nicht sagen, das sind Sachen, die völlig unbekannt sind in der Geschichte der Philosophie im Singular oder auch in anderen Formen, Gestalten, historischen Momenten des Philosophierens. Aber die werden als solche elaboriert und explizit herausgearbeitet. Und an dieser Stelle würde ich dann jetzt hier Schluss machen und das nächstes Mal näher erläutern. Ja, vielen Dank.